Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir freuen uns hier in eurer Mitte zu sein und euch mit diesem Dienst auch dienen zu können. Und ich steige mal direkt ein. Ich denke mal, das Thema ist bald nicht so ganz an dir vorbeigegangen, also hoffe ich zumindest. Die Bundestagswahl 2025. Und heute ist der offizielle Tag, wo dieser Bundestag gewählt wird. Wie wir wissen, nach dem Zerbruch der Ampelkoalition am 6. November 2024 wurde die vorgezogene Neuwahl notwendig. Und zur Wahl stehen insgesamt 29 Parteien, wobei nicht alle Parteien in allen Bundesländern antreten, aber so 10 relativ große und bekannte Parteien stehen in allen 16 Ländern mit Landeslisten zur Wahl. Und ja, wir wissen, Deutschland steht vor einer großen Entscheidung. Und zwar die, eine Regierung zu wählen für unser Land, welches die nächsten 4 Jahre viele wichtige Entscheidungen treffen wird. Und vor allem auch tatsächlich Entscheidungen, die mehr oder weniger unser Wohl zu einem gewissen Teil von abhängig sein wird. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich fand es dieses Jahr tatsächlich sehr schwierig, also super schwierig, meine Entscheidung für eine Partei zu treffen. Ich weiß nicht mal, ob ich die gefunden habe. Und noch schwieriger wird es, wenn man anfängt zu überlegen, also wenn man anfängt, sich Gedanken zu machen und anfängt zu überlegen, was ist denn, wenn die falsche Partei an die Macht kommt? Wie sieht dann unsere Zukunft aus? Oder die andere Frage, wird es nach der Wahl überhaupt einen Unterschied geben? Wird sich in Deutschland irgendwas ändern? Oder bleibt alles beim Alten, egal wer gewählt wird? Und weißt du, egal was in deinen Gedanken vorgeht, Gott möchte heute zu uns sprechen. Und uns in dem Blick auf unsere Zukunft ermutigen. Und der passende Text dazu, den finden wir in den Psalmen wieder. Und das ist der Psalm 125. Dieser Psalm, der soll uns Mut geben, nach vorne zu schauen. Und im Vertrauen auf Gott keine Angst vor dem zu haben, was uns bevorsteht. Andererseits möchte dieser Psalm uns auch warnen und uns auch die Realität vor Augen führen, in der wir leben. Und dieser Psalm möchte uns zurück ins Gebet führen, indem wir erkennen, dass nur Gott das geben kann, was wir brauchen. Ich möchte einmal mit euch diesen Text durchgehen bzw. durchlesen. Psalm 125, ein Wallfahrtslied. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Wie die Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der Herr um sein Volk Herr von nun an bis in Ewigkeit. Denn das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Herr, tue Gutes den Guten und denen, die aufrichtiges Herzens sind. Die aber abweichen auf ihre krummen Wege, die lasse der Herr dahinfahren mit den Übeltätern. Friede sei über Israel. So der heutige Text zu uns. Der Text steigt ein mit mit der Einleitung, ein Wallfahrtslied. Ich weiß nicht, ob euch das schon was sagt, aber ein Wallfahrtslied ist ein Lied, das Pilger auf dem Weg nach Jerusalem sangen, als sie zu den religiösen Festen, wie zum Beispiel das Passafest, was wir kennen, das Laubhüttenfest oder das Erntedankfest, diese Pilger, die sangen diese Lieder auf dem Weg nach Jerusalem. Dieses Wallfahrtslied, Psalm 125, ist nicht das einzige Wallfahrtslied, sondern wir finden zwischen Psalm 120 und 134 mehrere davon. Und so eins ist das hier auch. Und so wanderten diese Pilger hinauf zur Stadt Jerusalem, die erhöht auf dem Berg Zion lag. Und dabei wurde gesungen, indem man vor allem sich immer wieder aufsagte, wie Gott ist und was Gott alles für einen getan hatte. Das heißt, so ein Psalm kann uns auch ein guter Begleiter im Alltag sein, aber vor allem auch gerade an so einem Tag wie heute, vor den Wahlen, indem wir uns nochmal bewusst machen, wie Gott ist und was er mir persönlich heute zu sagen hat. Was er für mich schon getan hat oder für uns, was er heute noch tut und das, was er tun wird. Und wenn man sich die Struktur des Psalms anschaut, so sieht man hier einen interessanten Aufbau. Und ich möchte einfach, dass wir so diesen Psalm durchgehen, Vers für Vers, und uns die Dinge mitnehmen, die hier so in den Versen mitgegeben werden, die Themen. Und ich sagte schon, die Struktur, die ist sehr interessant. Die ersten drei Verse, die geben uns nämlich drei Bilder mit. Und die letzten zwei Verse beinhalten Gebete und eine Warnung. Die Bilder sind ein bisschen verschwommen, glaube ich. Aber es soll deutlich machen, die ersten drei Verse geben uns drei Bilder mit und danach lesen wir zwei Gebete und eine Warnung. Und der Psalm, wie wir schon gelesen hatten, beginnt mit den Worten: Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das erste oder dieser Berg Zion, ich weiß nicht, ob du weißt, wo der liegt und wo der sich befindet, aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und der Berg Zion der Berg Zion, das ist traditionell, sagt man, der Südwesthügel Jerusalems. Sie sehen das auf dem Bild, genau auf der linken Seite, und zwar liegt dieser Berg außerhalb der Altstadtmauer. Und wenn man in die Geschichte zurückgeht, so beschränkte sich das Territorium von Jerusalem, das auf diesem Berg Zion liegt, bis ins 10. Jahrhundert vor Christus, eigentlich aber auf den Südostflügel. Wir sehen das im Bild unten rechts. Und in diesem Stadtgebiet war Zion die Festung der Stadt. Und diese Festung, diese Stadt hatte David erobert. Das lesen wir in 2. Samuel 5, 7 bis 9. Und bis zu den Ausgrabungen im 19. Jahrhundert hatte man tatsächlich immer gedacht oder immer die Stadt Jerusalem auf den Südwestflügel lokalisiert, was er aber eigentlich nicht ist. Und man sieht über den Südostwestflügel dann den Nordostflügel, dann geschichtlich gesehen hat dann Salomo das Gebiet Jerusalem oder das Stadtgebiet noch weiter ausgeweitet, wo er auch den Tempel gebaut hatte auf dem Gelände, das wissen wir. Und hier finden wir heutzutage den Felsendom sowie die Al-Aqsa-Moschee. Also nun, um zurückzukommen, der Name Berg Zion bezeichnet diesen Hügel, den Tempelberg. Und wir reden hier nicht von einem kleinen Berg, sondern es ist ein Berg mit einer Höhe von 765 Metern. Ist auch nicht der größte Berg, aber er hat schon eine gewisse Höhe. Und je nach Ausgangslage, von wo man gestartet ist, als Pilger, musste man schon eine gewisse Strecke zurücklegen, um nach Jerusalem zu kommen. Beispielsweise, wenn wir hier im Bild rechts sehen, wenn man aus Jericho gestartet ist, so hatte man einen Weg von ungefähr 8 bis 10 Stunden zu Fuß. Ja, es waren ungefähr 25 Kilometern und man legte einen Höhenunterschied von etwa 1000 Metern zurück. Könnte noch sagen, das geht noch. Wenn man aber von Nazareth gestartet ist, um nach Jerusalem zu kommen, so war man ungefähr 4 bis 7 Tage unterwegs und hat eine Strecke von ungefähr 150 Kilometern zurückgelegt. Das ist schon krass, was man sich heute so gar nicht vorstellen kann, zu Fuß zurückzulegen. Wenn man zum Beispiel von Galiläa gestartet ist, dann ist es noch weiter nördlich, vom Kapernaum zum Beispiel, so war man auch ungefähr bei 5 bis 7 Tagen, je nach Route, die man gewählt hatte. Und wisst ihr, die meisten Menschen, die kamen so aus diesen Gegenden, um diese Feste zu feiern. Und der Psalmist malt uns hier das erste Bild auf in diesem ersten Vers und macht uns hier auf den massiven und stabilen Berg aufmerksam, der nicht wanken wird. Oder in anderen Worten, der fest und unerschütterlich ist. Wisst ihr, dieser Berg Zion, der hat eine lange Geschichte hinter sich. Auf diesem Berg ist geschichtlich sehr, sehr viel passiert. Auf diesem Berg wurden Feste gefeiert, aber auf diesem Berg wurden auch Kriege geführt. Und dieser Berg, er steht heute noch. Er wankt nicht. Die Stadt Jerusalem hat ein sicheres Fundament, welches unerschütterlich ist. Und wenn wir dieses Bild auf uns übertragen, dann sagt der Psalmist, genauso werden diejenigen nicht wanken, die auf den Herrn vertrauen. Sei es auch, wenn man durch Höhen und Tiefen geht. Sie bleiben fest, weil sie einen festen Untergrund haben, ein festes Fundament. Und wisst ihr, man kann sich natürlich fragen, woher kommt diese Unerschütterlichkeit? Woher kommt diese Festigkeit? Wenn wir das auf unser Leben übertragen, ist es nicht oft so, eher in unserem Leben, dass wir genau das gegenteilige Gefühl haben? Dass wir eben schon wanken oder eine gewisse Instabilität verspüren? Ich glaube, das kennen wir gut aus unserem Leben, oder? Und deshalb brauchen wir einen, der diese Stabilität hat, einen, an dem wir uns ausrichten können. Und wisst ihr, der Psalmist, der blickt so über diesen Berg Zion hinaus auf seinen Gott und sagt, wenn du auf ihn vertraust, dann bist du wie der Berg Zion, der nicht wankt. Und die Frage ist, auf wen baust du? Auf wen verlässt du dich? Bist du selbst vielleicht, auf den du dich verlässt? Dann möchte der Psalm heute zu dir sagen, dann wunder dich nicht, wenn du zu wanken beginnst. Verlässt du dich auf deinen Besitz? Dann wunder dich nicht, wenn du merkst, wie dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wenn dein Besitz nicht mehr da ist. Verlässt du dich vielleicht auf deinen Job? Dann wunder dich nicht, wenn deine Firma morgen Insolvenz anmelden musst und du nicht mehr bezahlt werden kannst. Verlässt du dich vielleicht heute auf eine Partei, dann wirst du enttäuscht, wenn das alles doch nicht so umgesetzt werden kann, wie das in dem Wahlprogramm stand und versprochen wurde. Wisst ihr, ich möchte hier nicht alles schwarz malen und alles negativ darstellen, aber es sind alles Dinge, die sind heute da und morgen vielleicht schon weg. Und der Psalmist möchte uns nochmal klar machen, unsere Sicherheit darf niemals in uns selbst sein. Oder in unserem Besitz oder in anderen Menschen, irgendwelchen Umständen, die so passieren, sondern sie soll immer in Gott sein. Dann bist du fest, dann wirst du nicht wanken, dann hast du ein stabiles Fundament. Und wenn wir nochmal genauer auf die Worte achten, dann wird hier die Gegenwartsform benutzt. Hier steht nämlich, die sind wie der Berg Zion. Nicht, die werden es irgendwann sein, wenn man schon viele Jahre Christ ist vielleicht, wenn man schon viel weiß oder wenn man einen gewissen Stand in der Gemeinde hat, wenn man vielleicht ein Prediger ist oder vorne der Vorsänger. Das ist alles schön und gut. Es sind alles gute Dienste, nicht wichtiger als andere, aber das ist auch keine Bedingung für diese Unerschütterlichkeit. Nein. Hier steht, du bist sofort, wenn du vertraust. Gegenwartsform. Wisst ihr, und dennoch ist es menschlich und völlig normal, dass wir auch immer wieder ins Wanken kommen. Sei es durch unsere Umstände, sei es durch Höhen und Tiefen in unserem Leben, dass wir uns vielleicht auch falsche Dinge verlassen und vielleicht auch aus Angst und Menschenfurcht unseren Glauben irgendwie vor Menschen nicht bezeugen können. Lass dich ermutigen. Dadurch bist du kein schlechter Christ. Natürlich ist da immer Luft nach oben, aber du darfst in dein Vertrauen wachsen. Bleib nicht dort stehen, wo du jetzt bist. Wir kennen das Beispiel von Apostel Petrus. Und als Jesus ihn aus dem Boot ruft, auf dem Wasser gehend, da kommt ihm Petrus entgegen. Und Petrus steigt aus, er geht die ersten Schritte auf dem Wasser. Und dann, was macht Petrus dann? Er guckt um sich rum. Er schaut und sieht den Wind, er schaut und sieht die Wellen und das Wasser um sich herum. Und was passiert? Er fängt an zu sinken. Petrus fängt an zu wanken. Er ist das Gegenteil dieses Berges, der fest und stabil ist. Und Jesus sagt zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und vielleicht denkst du dir gerade, ja, dieser Kleingläubiger bin ich. Aber auch wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, auch wenn dein Vertrauen so klein ist wie ein Senfkorn, dann hat es Potenzial, ein großer Baum zu werden, das lesen wir auch, sichtbar für andere und nicht zu übersehen für die Vögel des Himmels. Und was noch besser ist, es bleibt nicht bei diesem Petrus, sondern wir sehen eine Veränderung in seinem Leben. Wir sehen, wie sein Vertrauen immer größer wird. Und später, als Jesus seine Jünger fragt, für wen ihn die Leute halten, da sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus 16, Vers 16. Wir lesen weiter in Johannes 6, Vers 68, da sagt Petrus, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Das Lied haben wir heute gesungen. Du hast die Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir sehen, Petrus' Vertrauen wächst immer mehr und er erkennt, dass das einzig wahre, stabile Fundament, worauf er bauen kann, Jesus selbst ist. Und darauf wollte er gegründet sein. Vertraue auf den Herrn, dann wirst du nicht wanken. Für wie lange, könnte man sich fragen. Und auch hier wird uns was mitgegeben. Der Psalmist packt hier noch eine Zeitkomponente dazu und er sagt, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Diese Zusage, die gilt für alle Zeiten. Die gilt für heute, die gilt für morgen und die gilt für in 100 Jahren und darüber hinaus. Wenn du auf den Herrn vertraust, dann wirst du nicht wanken, denn dein Fundament bleibt unerschütterlich bis in alle Ewigkeit. Denn wir lesen in der Bibel, er ist derselbe heute, morgen und in Ewigkeit. Bei ihm ist keine Veränderung, noch ein Wechsel des Schattens. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja gut, wie kann man das denn praktisch umsetzen? Es klingt immer so kompliziert, Vertrauen hat irgendwie was mit Machen zu tun und man muss irgendwie, es klingt so kompliziert wie eine komplizierte Klausuraufgabe, aber ein Pastor sagte mal in Bezug auf Vertrauen Folgendes, genau das Gegenteil nämlich, das ist eine einfache, schlichte Angelegenheit. Gott gibt Verheißungen und wir glauben ihnen. Gott ist in seiner Vorsehung am Werk und wir vertrauen ihm. Gott lädt uns zu seinem Gnadenthron ein und wir nähern uns. Gott gibt uns seinen Sohn als unsere Rettung und wir glauben an ihn. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist als unseren Lehrer und wir lernen von ihnen und gehorchen ihnen. Und alles in einen Satz zusammenfassend, wir vertrauen auf den Herrn. Fange an, Gott in allen Dingen zu vertrauen. Verlasse dich auf sein Wort und auf seine Verheißungen. Wenn du für irgendwas betest, dann bete im Glauben und vertraue, dass Gott das Richtige für dich tun wird und dein Gebet zu deinem Besten erhört. Wir müssen nicht nur mit großen Dingen zu Jesus kommen. Nein, es fängt schon im Kleinen an. Und so wird unser Vertrauen wachsen und du wirst immer mehr erkennen, wie unerschütterlich dieses Fundament ist. Wisst ihr, selbst wenn nach diesen Wahlen heute alles anders läuft, als wir uns das erhofft haben, wir dürfen auf den Herrn vertrauen. Und so kommt der Psalmist zum zweiten Vers und wir lesen: Wie die Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der Herr um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Jerusalem als die Stadt war nicht nur auf diesen Berg gebaut, sondern wir lesen auch, sie ist von den Bergen umgeben. Und sofort kommt der Vergleich und die Aufschlüsselung des Bildes. So ist der Herr um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Wir sind umgeben. Und diese umliegenden Berge, die gewähren einen zusätzlichen Schutz und geben uns noch mehr Sicherheit, besonders gerade für die Bewohner der Stadt. Im Psalm 139, Vers 5 lesen wir Ähnliches. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich glaube, die meisten können das bestätigen, wenn wir in einer Gruppe unterwegs sind, von uns bekannten Leuten, dass wir uns irgendwie sicherer fühlen. Ja, wenn wir irgendwo in einer fremden Stadt sind mit fremden Menschen, wir waren noch nie dort, aber uns umgeben diese Menschen, die wir kennen, da fühlen wir uns irgendwie wohler. Und uns ist eigentlich irgendwie egal, was uns drumherum ist, ob wir fremden Menschen begegnen oder nicht. Wir sind umgeben. Und wie viel mehr möchte uns dieser Vers eine Zusage machen, dass wir von unserem Herrn umgeben sind. Er ist nicht nur der Berg, auf den wir vertrauen, der nicht wanken wird. Nein, er umgibt uns von allen Seiten. In Sacharja 2, Vers 9 lesen wir ein anderes Bild. Da spricht der Herr. Und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es her sein und die Herrlichkeit in seiner Mitte. Und im Kontext geht es auch um Jerusalem, wo Gott sagt, ich will eine feurige Mauer um die Stadt sein, um mein Volk. Noch ein weiteres Bild, dass wir umgeben sind. Ja, wie die Berge, wie diese feurige Mauer um dich herum, möchte Gott dir Schutz und Sicherheit geben, erbieten. Und er gibt dir heute diese Zusage, diese Verheißung und du kannst sie einfach annehmen und glauben. Du brauchst nicht mehr zu tun. Häng nicht deine Sicherheit an deinen Besitz oder vielleicht an irgendeine Partei oder Regierung oder vielleicht an deinen Job, sondern der Herr möchte dir diese Sicherheit geben und deine Sicherheit sein. Wisst ihr, auch wenn es gut ist, Sicherheiten zu haben und auch wenn es weise ist, jeder von uns möchte eine gute Regierung haben, jeder von uns möchte Besitz haben, jeder von uns möchte einen guten Job haben. Aber bau nicht darauf. Lass deine absolute Sicherheit in deinem Herrn sein. Denn da bist du wirklich sicher. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit ist es oft so, dass uns einfach durch die Nachrichten und durch die Medien und durch die Menschen, die uns so umgeben, immer alles andere als Sicherheit so mitgegeben wird. Es wird immer mehr und mehr in den Nachrichten von Sicherheitskonzepten gesprochen. Und es wird immer mehr klar und immer wieder klar, dass Sicherheitskonzepte zum Scheitern kommen. Man fühlt diese Unsicherheit, die sich in unserem Land breit macht. Wisst ihr, und auch wir Christen lassen uns schnell von all diesen Nachrichten und dieser Unruhe, die einfach um uns herum ist, mitnehmen. Dabei haben wir einen Gott, der uns umgibt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Nicht jetzt, in dieser aktuellen Zeit und auch nicht in der fernen Zukunft. Und der Psalmist sagt hier, von nun an bis in Ewigkeit. Gott verheißt uns, für immer bei uns zu sein und um uns herum zu sein. Dazu möchte uns dieser Psalm ermutigen. Und der Psalmist kommt dann zum dritten Bild. Ja, die ersten zwei Verse, die beschreiben, wie Gott ist. Also Gott ist der Berg Zion, wie der Berg Zion. Gott umgibt uns. Und im dritten Vers lesen wir dann, wie diese Welt ist. Und wir lesen, denn das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Dieses Zepter der Gesetzlosigkeit symbolisiert die Macht der Sünde, die in dieser Welt regiert. Ja, wir leben in einer gottlosen und in einer bösen Welt. Und immer wieder merken wir, wie die Macht, diese Macht des Zepters durch Ungerechtigkeit wirkt. Menschen bekriegen sich, Menschen sprechen nicht miteinander, sondern übereinander. Wir hören von Anschlägen in unseren Städten, in den Nachrichten, wie zuletzt Magdeburg, Aschaffenburg oder München. Und ich weiß nicht, was es mit dir macht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Wut und Trauer aufsteigt und wir spüren die Gesetzlosigkeit und das Böse so nah wie nie zuvor. Wir fühlen uns irgendwie bedroht. Und der Psalmist ist hier realistisch. Er sieht genau das und er ruft uns genau unter diesen Bedingungen auf, Gott zu vertrauen und in seine Sicherheit zu kommen. Denn wir stehen in der Gefahr, unsere Hände nach Unrecht auszustrecken. Ist es nicht so? In der Gefahr einzuknicken und vielleicht mit der gleichen Münze zurückzuzahlen. In der Gefahr, ungerecht zu behandeln, wie man selbst ungerecht behandelt wurde. Aber das sollen wir nicht. Denn wir haben hier eine Verheißung. Hier steht, es wird nicht immer so bleiben. Dieses Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht immer die Macht haben. Wir warten auf den Tag, wo Gott dem Ganzen ein Ende setzen wird. Jesus wird wiederkommen und er wird sein Reich aufbauen. Was heißt das praktisch für uns? Praktisch heißt es für uns, dass unsere Probleme, die Dinge, mit denen wir täglich konfrontiert werden, nicht von Dauer sein werden. Nein, Gott hat uns nicht vergessen. Gott ist nicht irgendwo weit von hier entfernt im Himmel und wir tun hier auf der Erde die Dinge, die wir so tun. Nein, er wird zu seiner Zeit eingreifen. Er hat alles in der Hand. Er hat alles unter Kontrolle. Und sei es auch in deinem persönlichen Leben, in deiner Beziehung oder auf Arbeit. Vielleicht betest du schon lange für irgendwas. Sei ermutigt, Gott hat dich nicht vergessen. Dein Problem ist zeitlich begrenzt. Wusstest du das? Auch wenn es gerade in der Situation, in der du bist, vielleicht unlösbar scheint, so fühlt sich das immer mit Problemen an. Aber wie dürfen und wie sollen auf ein besseres Deutschland hoffen? Aber umso mehr dürfen wir uns auf die Wiederkunft unseres Herrn freuen. Und von diesen drei Bildern, die uns der Psalm mitgibt, kommt dann der Übergang. sind die ersten drei Bilder, die ersten drei Verse. Und dann geht der Psalmist ins Gebet. Und wir lesen den Vers 4. Herr, tu Gutes den Guten und denen, die aufrichtigen Herzens sind. Du kannst für deine Geschwister beten, dass sie Gutes erfahren. Unsere Gebete, die sollen sich nicht nur um uns herum drehen. Nein, steh für deine Geschwister im Gebet ein, wo sie dich brauchen. Und gerade an Sonntagen wie heute ist es wichtig, dass wir füreinander beten. Dass wir uns mitteilen, sei es irgendwie über positive Erfahrungen oder über Sorgen, die wir haben. Das ist praktisch eigentlich relativ einfach umgesetzt. Bete für deine Glaubensgeschwister. Bete für deine Glaubensgeschwister, dass sie gesegnet werden, dass sie Gottes Beistand verspüren. Und dennoch haben wir hier eine Warnung, denn der Psalmist warnt diejenigen, die von dem guten Weg schließlich abweichen. Die aber abweichen auf ihre krummen Wege, die lasse der Herr dahinfahren mit den Übeltätern. Das ist ein krasses Ende, oder? Ihr Ende ist mit den Übeltätern. Also mit denen, die von vornherein diesen falschen Weg gegangen sind. Und die Frage ist, von welcher Seite zeigst du dich, wenn das Zepter der Gesetzlosigkeit dich angreift? Wenn du unter diesem Zepter leidest, weichst du auf krumme Wege ab? Lass uns vorsichtig sein, dass wir nicht andere Menschen verurteilen und anfangen auszuschließen, weil wir uns irgendwie von dieser Ungerechtigkeit bedroht fühlen. Sind wir dann besser als die Menschen, die Gott nicht kennen? Der Psalm möchte uns nochmal davor warnen, abzuweichen auf Wege, die Gott nicht gefallen, weil es vielleicht einfacher ist, so zu leben. Hier vielleicht eine kleine Lüge, da eine Notlüge, da mal eine Ausnahme. Und vielleicht geht man mehr und mehr Kompromisse ein. Wisst ihr, es ist nicht schwer abzuweichen. Das Abweichen ist super einfach, aber es ist hart, dran zu bleiben. Aber es lohnt sich. Und der Psalmist, der geht ins zweite Gebet und schließt mit dem Gebet ein, ab: Friede sei über Israel. Du darfst für Frieden beten. Und in diesem Wort Israel ist in jeder inbegriffen, der diesen Herrn vertraut. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Johannes 14, 27. Also egal, wie die Wahlen heute ausgehen oder morgen, wenn es feststeht, du darfst für Frieden beten. Bete sowohl für den inneren Frieden, für dich selbst, als auch für uns Christen, als auch für den Frieden, den wir hier in Deutschland und weltweit brauchen. Dass Gott eine Regierung einsetzt, und das tut er. Er setzt diese Regierung ein. Das lesen wir in der Bibel. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass Gott eine Regierung einsetzt, die uns zum Segen sein kann und wo wir auch im Frieden leben dürfen. Ich möchte zum Schluss kommen. Dieser Psalm 125 malt uns hier drei Bilder auf und zeigt uns, dass wir durch unser Vertrauen auf den Herrn nicht wanken werden, weil wir dann auf einem festen Fundament stehen, welches unerschütterlich ist. Wir werden alle Zeit von unserem Herrn umgeben. Er möchte uns die Sicherheit geben, die wir brauchen. Diese Zeit der Ungerechtigkeit, unter der wir oft leiden, die wird nicht für immer sein. Wir werden aber gewarnt, gerade in dieser Zeit dran zu bleiben und uns nicht auf falsche Wege zu begeben. Und wir dürfen Und das ist der praktische Teil. Wir dürfen für unsere Glaubensgeschwister beten und für den Frieden. Und dabei wünsche ich uns allen Gottes reichen Segen. Amen.